SR Info. Bilanz am Abend.
Gegenwind aus dem Weißen Haus. Die Vereinten Nationen rüsten sich für Trump. Wenn Millionäre mehr zahlen wollen, Superreiche fordern höhere Steuern für sich selbst und Neuaufstellung für die Krankenhäuser. Saarlandtag beschließt neues Krankenhausgesetz. Das sind die Themen in der Bilanz am Abend heute mit Diana Kühner-Mert. Hallo.
SR Info.
Alles dreht sich zurzeit um Donald Trump. Gerade kam die Eilmeldung, Trump droht Kreml-Chef Putin mit massiven Zöllen auf russische Produkte, sollte dieser nicht in ein Abkommen zur Beendigung des Ukraine-Krieges einwillen. Und auch die Vereinten Nationen sind mit Trump beschäftigt. Von diesen Vereinten Nationen hält der Wieder-US-Präsident ziemlich genau nichts. Austritt aus der WHO, Kündigung des UN-Klimaabkommens von Paris. Mit dem Machtwechsel in Washington braut sich ein bedrohlicher, möglicherweise zerstörerischer Sturm für die UN zusammen. Wie reagieren die Vertreter von UN-Organisationen in Davos auf Trumps Kampfansage? Was erhoffen sie sich von der Weltwirtschaftselite in den Schweizer Bergen? Antworten dazu von Katrin Hondl.
Den Namen Trump erwähnte UN-Generalsekretär Guterres in seiner Rede nicht. Aber er richtete sich direkt an, wie er sagte, eine Reihe von Finanzinstituten, die jetzt Rückzieher beim Klimaschutz machen. Also US-amerikanische Finanzriesen wie JP Morgan oder BlackRock, die sich pünktlich zum Machtwechsel in Washington von Projekten für klimafreundliche Investitionen verabschiedet haben. Kurzsichtig, egoistisch und selbstzerstörerisch sei das, so Guterres. Ihr steht auf der falschen Seite der Geschichte und der Wissenschaft, rief der UN-Generalsekretär in Davos. Die Warnung gelte auch für die fossile Brennstoffindustrie und PR-Firmen, die beim Greenwashing behilflich seien, denn die Folgen der Klimakrise werde jede Volkswirtschaft auf der Welt schmerzhaft spüren. Auch beim großen Hype-Thema des Weltwirtschaftsforums Künstliche Intelligenz appellierte Guterres an Vernunft und Menschlichkeit. KI dürfe nicht unkontrolliert zum Einsatz kommen, sondern müsse zu einem Instrument der Chancengleichheit, Inklusion und des Fortschritts für alle Menschen werden.
KI als Instrument des Fortschritts also. Auf jeden Fall ist sie umkämpfter Wettbewerbsfaktor. Donald Trump verspricht, die USA zu einer KI-Supermacht zu machen. Dafür schafft er die bestehende Regulierung ab und kündigt mit Stargate eine Mega-Investition in neue Rechenzentren an. Auch auf dem Weltwirtschaftsforum ist künstliche Intelligenz ein Top-Thema, bei dem auch andere Länder große Ambitionen haben. Aus Deutschland will beispielsweise Siemens in der Industrie ein wichtiger Player werden und auch Unternehmen aus Indien sind auf Expansionskurs. Das Land gilt mittlerweile als eine der führenden KI-Nationen weltweit. Wer hat also die Nase vorn im globalen KI-Rennen? Darüber berichtet Arne Schulz.
Das AI-Haus, das Haus für künstliche Intelligenz, ist schon am Morgen gut besucht auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. In dem alten Gebäude mit den schmuckvollen Holzzierleisten laden Schweizer Forschungseinrichtungen in dieser Woche zu Gesprächen über KI. Die Ankündigung des Stargate-Projekts durch US-Präsident Trump hat hier viele elektrisiert. Auch die Startup-Gründerin Amit Elazari, mit der wir am Morgen hier ins Gespräch kommen.
You know, the talk of the town is definitely AI. I think a lot of interesting conversations. It's my first WAF in Davos and I'm not going to be missing that again.
Künstliche Intelligenz, für sie ohnehin das Thema in Davos, jetzt auch befeuert durch die Ankündigungen von US-Präsident Trump. Ein Zusammenschluss mehrerer Firmen will 500 Milliarden US-Dollar in neue KI-Rechenzentren investieren. Zum Vergleich, laut Stanford University investierten private Unternehmen in der EU im Jahr 2023 nur 11 Milliarden Dollar, insgesamt in den USA 67 Milliarden. Das Stargate-Projekt soll besonders KI im Gesundheitswesen voranbringen. Für Achim Steiner, Leiter des UN-Entwicklungsprogramms, dürfte das eine gute Nachricht sein, denn er sieht gerade hier viel Potenzial.
Künstliche Intelligenz hat wie alles, was mit Technologie und mit neuen Möglichkeiten zu tun hat, natürlich Risiken. Aber als Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen sehen wir enorme Möglichkeiten.
Schon lange ist klar, dass die hohe Rechenleistung von KI-Modellen gigantische Investitionen erfordert. Eine große Hürde für deutsche Unternehmen, die in den Markt einsteigen wollen. Aber auch für sie gibt es Chancen, sagen Experten, vor allem bei Spezialanwendungen, die auf den KI-Basismodellen der großen Tech-Firmen aufbauen. Siemens zum Beispiel will KI in die Industrie bringen. Zusammen mit Microsoft hat der Konzern aus München einen industriellen Co-Piloten entwickelt. Er soll vor allem dort die Arbeit erleichtern, wo Fachkräfte fehlen, sagt Technologievorstand Peter Körte.
Sie finden immer weniger natürlich Fachpersonal, die diese komplexen Maschinen bearbeiten kann. Und wir haben gesagt, was wäre eigentlich, wenn so ein industrieller Co-Pilot mir über die Schulter schaut, wenn ich das will, der mir einfach sagen kann, das ist Maschine XY, das ist jetzt wahrscheinlich dann der Fehlerfall und in dem Fall musst du folgende drei Schritte tun, damit die Maschine wieder läuft.
Dass am Ende vor allem Microsoft von der Entwicklung profitiert, glaubt Körte nicht. Siemens habe exklusiven Zugang zu Industriekunden, spezifische Industriedaten und das technische Wissen zu den Maschinen. Trotzdem, der globale Markt für KI-Anwendungen wird immer umkämpfter. Geschätzt jedes zweite Unternehmen wirbt in Davos mit seinen KI-Fähigkeiten. Auch der indische Dienstleister TCS, Tata Consultancy Services. In Analysen wird Indien mittlerweile als eine der führenden KI-Nationen genannt. Und TCS ist die wohl größte IT-Firma des Landes, mit mehr als 600.000 Angestellten, ähnlich viele wie Volkswagen. Indien habe bei KI von Anfang an einen der größten Talentpools gehabt, sagt Saptagiri Chappalapalli, Europachef von TCS.
India has always been one of the largest pools of talent.
In den meisten Bildungseinrichtungen sei KI längst auf dem Lehrplan. Auch Ingenieure würden stark in KI geschult. Schon jetzt arbeitet die Firma nach eigenen Angaben für mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen im deutschen Aktienindex, dazu für viele größere Mittelständler. Was die Einführung von KI-Lösungen angeht, ist Deutschland für die Inder schon jetzt einer der größten Märkte der Welt.
370 Millionäre und Milliardäre haben anlässlich des Weltwirtschaftsforums höhere Steuern für Superreiche gefordert. Das geht aus einem offenen Brief hervor, den die Entwicklungsorganisation Oxfam veröffentlicht hat und der an die versammelten Staats- und Regierungschefs gerichtet ist. Aus Davos, Konstantin Röse.
In dem offenen Brief warnen die 370 Unterzeichner davor, dass extremer Reichtum eine Gefahr für die Demokratie sei, weil damit oft politischer Einfluss einhergehe. Deshalb fordern die Millionäre und Milliardäre aus 16 Ländern höhere Steuerabgaben für Superreiche. Die bisherige Politik habe zur schlimmsten Ungleichheit seit 100 Jahren geführt, heißt es. Zu den Unterzeichnern gehört etwa die deutsch-österreichische Aktivistin und Millionenerbin Marlene Engelhorn. Aus Deutschland ist auch Ise Bosch, die Enkelin des Stuttgarter Industriellen Robert Bosch, dabei. Ein weiterer prominenter Name ist die US-Filmproduzentin Abigail Disney. Sie engagiert sich schon länger in einem Zusammenschluss reicher US-Amerikaner für ein faires Steuersystem. Für eine stärkere Besteuerung von Superreichen setzt sich auch die Umweltorganisation Greenpeace ein. In Davos gab es schon mehrere Protestaktionen. Erst gestern drangen Aktivisten in das besonders geschützte Kongresszentrum ein.
Die Stärke Europas wird derzeit sehr wortreich beschworen. Auch heute wieder in Paris. Dort ist der scheidende Bundeskanzler Scholz beim geschwächten französischen Präsidenten Macron zu Gast. Im Élysée-Palast sprechen die beiden eng Verbündeten den weiteren Fahrplan im Umgang mit dem neuen US-Präsidenten Trump. Dessen neue Amtszeit bezeichnete Scholz öffentlich als Herausforderung. Georg Schwarte.
Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Da steht der Kanzler also am 62. Jahrestag des Élysée-Vertrages neben Emmanuel Macron im Élysée-Palast in Paris und weiß und sagt, dass der Grundpfeiler der deutsch-französischen Freundschaft derzeit mehr denn je gefragt ist.
Wir beide sind uns einig. Europa muss stark und widerstandsfähig sein in einer Welt, die, um es ganz vorsichtig auszudrücken, in Bewegung ist. Präsident Trump wird, so viel ist nun schon klar, eine Herausforderung werden.
In Bewegung, vor allem drüben, auf der anderen Seite des Atlantiks, Donald Trump. Er ist nicht hier dabei, aber scheint irgendwie auch als Schreckgespenst im Raum zu stehen. Recht unverblümt der Kanzler und auch Emmanuel Macron. Er betont, jetzt kommt es auf Europa an. Ein starkes, geeintes Europa, eines, in dem dieses deutsch-französische Tandem gemeinsam für Fortschritt sorgt. Und als wollte der Kanzler den Mut der Europäer angesichts eines amerikanischen Präsidenten Trump beschwören, erinnert Scholz an den weltgrößten Binnenmarkt, die EU. Und er gibt ein Motto aus.
Wir sind stark. Wir stehen zusammen. Europa wird sich nicht ducken und verstecken, sondern ein konstruktiver und selbstbewusster Partner sein. Auf dieser Basis werden wir mit den USA und mit dem neuen amerikanischen Präsidenten gut zusammenarbeiten.
Eine doch klare Ansage Richtung Washington vom Kanzler und dem französischen Präsidenten. Und Scholz schiebt eine klare Wunschliste an die EU-Kommission hinterher. Keine Strafzölle für die europäischen Autobauer, die gerade auf E-Mobilität setzen. Zweitens schützt angesichts der Strafzolldebatte die Stahlindustrie. Stichwort Sicherheit, mehr gemeinsame Rüstungsprojekte, das wollen Macron und das will auch Scholz. Motto, da geht noch was, schiebt der Kanzler hinterher. Die beiden jedenfalls bemühten sich auffallend, als deutsch-französisches Tandem aufzutreten, man lobte sich. Ende der beiden kurzen Statements, dann ging's zum Vier-Augen-Gespräch und einem Essen im Élysée-Palast. Keine 4 Stunden ist Scholz in Paris, es ist Wahlkampf in Deutschland oder, wie der Kanzler es sagt, wir leben in einer Welt, die in Bewegung ist.
Die Türkei steht unter Schock. Der Hotelbrand mit Dutzenden Toten in einem Skigebiet im Nordwesten des Landes hat die Menschen entsetzt. Ganze Familien wurden ausgelöscht. Im türkischen Fernsehen werden Bilder von einem Elternpaar mit seinen 2 Kindern gezeigt und von einer 14-köpfigen Familie. Sie alle wurden Opfer der Katastrophe. Nun werden die Opfer bestattet. Und die Diskussion darüber, wer die Verantwortung trägt, nimmt Fahrt auf. Uwe Lüb über den Tag nach der Feuerkatastrophe in der Türkei.
Wir trauern um die Opfer des Brandes in Bolu. 76 unserer Landsleute sind bei dem Feuer in einem Hotel im Skigebiet Kartalkaya ums Leben gekommen, sagt eine Fernsehmoderatorin zum Einstieg in die Hauptnachrichtensendung. Die Brandkatastrophe und ihre Folgen beherrschen weiter die Schlagzeilen in der Türkei. Viele Menschen sind aufgewühlt, kennen nur dieses eine Thema. Präsident Erdogan hat für Tag 1 nach der Katastrophe einen Trauertag ausgerufen. Wir nehmen die tiefe Verbitterung und den Schmerz derjenigen wahr, die ihre Angehörigen verloren haben. Um den tiefen Schmerz unserer Brüder und Schwestern zu teilen, haben wir eine eintägige nationale Trauer ausgerufen. Es war in der Nacht auf Dienstag, als gegen 3:30 Ortszeit im Luxushotel Grand Kartal im Skigebiet Kartalkaya ein verheerendes Feuer ausbrach. Am Tag danach sollten Einsatzkräfte des türkischen Katastrophenschutzes AFAD noch einmal das ganze Gebäude durchsuchen. Noch immer steht die endgültige Zahl der Opfer nicht fest, ebenso wenig die Identität aller Geborgener, sagt Innenminister Yerlikaya. Bei der Gesundheitsbehörde in Bolu sind 52 Leichname mit Unterstützung der Familien identifiziert und 45 den Angehörigen übergeben worden. Die weiteren Leichname sollen durch die Gerichtsmedizin identifiziert werden. Die Ursache für den Brand sollen 6 Staatsanwälte herausfinden. Bislang sind 11 Menschen festgenommen worden. Ihnen wird offenbar Missachtung oder Umgehung von Sicherheitsvorschriften vorgeworfen. Darüber gibt es Berichte und Gerüchte. Rauchmelder oder andere Warnvorrichtungen sollen nicht angegangen, Notausgänge wegen zu starken Rauchs nicht erkennbar und Feuerlöscher nicht vorhanden gewesen sein. Wie es sein müsste, sagt Brandschutzexperte Ramazan Çalışır im Sender CNN Türk. Wenn Sie in einem Moment der Panik Ihre Zimmertür öffnen, sollten Sie an der gegenüberliegenden Wand sehen können, wo Sie sich gerade befinden und wo der Notausgang ist, auch wenn der Strom weg ist. Ein anderer Experte schreibt auf X, es sei keine Entschuldigung, dass das Gebäude alt gewesen sei. Er selbst habe veranlasst, dass alte Gebäude nachgerüstet wurden. Überlagert wird die Ursachenforschung von gegenseitigen Schuldzuweisungen. Es sei alles regelmäßig geprüft worden und in Ordnung gewesen, sagte Tourismusminister Ersoy nur Stunden nach der Katastrophe. Am Tag danach berichtet die Online-Zeitung T24 jedoch das Gegenteil. Die Hotelleitung habe zwar vor kurzem einen Antrag auf ein Brandschutzzertifikat gestellt, doch Voraussetzungen dafür seien nicht erfüllt gewesen. Der Antrag sei daraufhin zurückgezogen worden. Außerdem vergebe für die Skihotels nicht die nahegelegene Stadt Bolu Sicherheitszertifikate, sondern das Tourismusministerium von Minister Ersoy, sagt der Bürgermeister von Bolu. Die Debatte über die Verantwortung für die Brandkatastrophe in der Türkei mit Dutzenden Toten dürfte noch lange nicht zu Ende sein.
Eine tödliche Messerattacke erschüttert Aschaffenburg. Darüber berichten wir in der Bilanz am Abend gleich nach den Meldungen mit Stefan Eising.
Der polnische Regierungschef Tusk hat an die Europäer appelliert, deutlich mehr in ihre Verteidigung zu investieren. Tusk erklärte im EU-Parlament in Straßburg, wenn Europa überleben wolle, müsse es sich bewaffnen. Niemand wolle Krieg, so Polens Regierungschef, aber gerade deshalb müsse entschlossen gehandelt werden. Die Vorgabe des neuen US-Präsidenten Trump, 5% der Wirtschaftsleistung für Sicherheit und Verteidigung auszugeben, müsse als positive Herausforderung begriffen werden. Tusk forderte das Parlament auf, sich in der EU für mehr Deregulierung einzusetzen, etwa bei den Klimazielen. Die neue US-Regierung hat Flüge von Flüchtlingen gestrichen, die bereits eine Einreiseerlaubnis in die USA erhalten haben. In einer E-Mail teilte die zuständige US-Behörde Mitarbeitern und Anspruchsberechtigten mit, dass die Ankunft von Flüchtlingen in den Vereinigten Staaten bis auf Weiteres ausgesetzt worden sei. US-Präsident Trump hatte nach seiner Amtsübernahme am Montag verfügt, das Programm zur Aufnahme von Flüchtlingen ab dem 27. Januar für 3 Monate auszusetzen und zu prüfen. Innenminister Joost hat für die saarländische Polizei 50 zusätzliche Tarifstellen angekündigt. Der SPD-Politiker sagte im Landtag in Saarbrücken, es sei gelungen, in den Verhandlungen innerhalb der Landesregierung die finanziellen Mittel für eine entsprechende Tarifoffensive auf den Weg zu bringen. Die CDU-Fraktion reagierte zurückhaltend. Die Abgeordnete Wagner Scheidt erklärte, es habe in den vergangenen Jahren bereits viele Ankündigungen gegeben, die dann zerplatzt seien. Die beiden Polizeigewerkschaften im Saarland begrüßten die Ankündigung, dies stelle eine echte Entlastung für die saarländische Polizei dar.
SR Info.
Bei einem Messerangriff in Aschaffenburg sind heute Mittag 2 Menschen getötet und 2 schwer verletzt worden. Unter den Toten ist auch ein 2-jähriger Junge. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest. Einzelheiten von Alisa Wienand.
Absperrbänder versperren die Zugänge zum Park Schöntal mitten in der Aschaffenburger Innenstadt. Polizeiautos stehen davor und lassen erahnen, was hier heute Mittag passiert ist.
Wir haben 2 Todesopfer zu beklagen und 2 Schwerverletzte, die aktuell noch behandelt werden. Bei den Todesopfern handelt es sich um einen 41-jährigen alten Mann und auch einen 2-jährigen Jungen.
Sagt Maximilian Basser von der Polizei Unterfranken. Kurz nach der Tat konnten Polizeibeamte einen Tatverdächtigen festnehmen, einen 28-jährigen Afghanen. Nach DPA-Informationen soll er psychisch auffällig gewesen sein. Das Motiv ist noch nicht bekannt.
Zu den Hintergründen der Tat wird weiterhin ermittelt. Uns ist nach wie vor wichtig, dass da bitte von Spekulationen Abstand genommen wird. Zur Kriminalpolizei ermittelt damit Hochdruck dran, um das aufzuklären.
Auch zum Ablauf der Tat sagt die Polizei bisher nichts. Die lokale Tageszeitung Mein Echo berichtet davon, dass eine Kindergartengruppe im Park Schöntal unterwegs gewesen sein soll. Der Angreifer soll dieser Gruppe dann gefolgt sein. Als die Erzieherinnen mit den Kindern gehen wollten, soll der Mann die Gruppe mit einem Messer angegriffen haben. Ein Mann soll dazwischen gegangen sein. Bisher hat die Polizei das nicht bestätigt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hingegen spricht in einer Mitteilung von einem Helfer, der seine Zivilcourage mit dem eigenen Leben bezahlt hat. Eine Bluttat mitten in Aschaffenburg. Die Betroffenheit ist groß. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ist gekommen, um sich ein Bild von der Lage zu machen.
Auf Bundesebene war es einer der letzten großen Beschlüsse vor der Bundestagsneuwahl, die Reform der Krankenhäuser. Auch das Saarland bereitet sich auf eine Veränderung der Krankenhauslandschaft vor. Der Landtag beschloss am Vormittag in erster Lesung einen Entwurf für ein geändertes Krankenhausgesetz. Steffi Balle berichtet.
Im neuen Gesetz wird die Finanzierung von Krankenhäusern ganz neu geregelt. Es wird danach Geld für bestimmte Leistungen als Pauschale geben, plus eine Abrechnung für die einzelnen Behandlungen von Patienten. Das soll den finanziellen Druck zumindest teilweise wegnehmen, betont der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Florian Schäfer.
Statt finanzieller Anreize, medizinisch nicht notwendige Behandlungen aus ökonomischen Gründen durchzuführen, steht die Versorgung der Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt.
Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion Hermann Josef Scharf meinte, solche Fehlanreize würden wegfallen, wenn die Krankenhäuser ordentlich durchfinanziert wären. Und da stehe auch der Bund in der Pflicht. Die aktuelle Situation der Krankenhäuser im Saarland sei besorgniserregend. Insofern begrüße er, dass es ein neues Krankenhausgesetz geben soll. Allerdings fehlen der CDU entscheidende Informationen.
Es gibt bis zum heutigen Tag keine Auswirkungsanalyse, Kein Krankenhaus kann sagen, wie sieht es nach der Reform finanziell für mich aus.
Wohl auch deswegen enthielt sich die CDU-Fraktion heute bei der Abstimmung. Das Gesetz sieht vor, dass 60% der veranschlagten Kosten den Kliniken als Pauschale gezahlt werden, 40% leistungsbezogen nach Anzahl der behandelten Patienten. Klar ist, bei der Verteilung des Kuchens wird nach neuem Gesetz der Gesundheitsminister eine große Rolle spielen. Er soll die sogenannten Leistungsgruppen zuteilen, Versorgungsaufträge an die Kliniken vergeben und kann diese auch wieder einkassieren, wenn das Krankenhaus Qualitätsvorgaben nicht erfüllt oder es nicht genügend Patienten in den einzelnen Leistungsgruppen versorgt. Minister Magnus Jung zeigte in seinem Redebeitrag dennoch auf, dass diese Art der Verteilung nicht unproblematisch wird.
Jeder kämpft für sich und fährt die Ellbogen raus. Und aus der Konkurrenz der Vergangenheit wird ein heftiger Konkurrenzkampf um die Zuteilung von Leistungsgruppen. Oder es gelingt uns, standortübergreifend gemeinsame Perspektiven zu entwickeln. Und dafür braucht man vor allen Dingen eins, nämlich Vertrauen, dass Kooperation besser ist als Konkurrenz.
In Saarbrücken und Saarlouis sei das mit bislang konkurrierenden benachbarten Krankenhäusern bereits gelungen. Wie das an anderen Krankenhausstandorten kooperativ gelingen kann, darüber und über sonstige Bedenken bei der Umsetzung des neuen Krankenhausgesetzes in die konkrete Krankenhausplanung, wird es noch Beratungen im Gesundheitsausschuss geben. Und da sollen dann auch Krankenhausträger, Krankenkassen und andere Beteiligte angehört werden, bevor das Gesetz in zweiter Lesung endgültig beschlossen wird.
Lang war es still um den früheren Chef der Saarbrücker Wirtschaftsförderungsgesellschaft GIU und Ex-Stadionmanager Martin Welker. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihn erhoben. Der Vorwurf gegen ihn und einen ebenfalls angeklagten Bauunternehmer: Korruption in insgesamt 14 Fällen. Details von Thomas Gerber.
Welker soll dem befreundeten Bauunternehmer rund um die damalige Dauerbaustelle Ludwigsparkstadion zahlreiche Aufträge zugeschanzt haben im Gesamtvolumen von 7 Millionen Euro. Im Gegenzug soll Welker einen Porsche des Unternehmers zur Verfügung gestellt bekommen haben und es gab auch Bares. Rund 390.000 Euro waren bei einer Hausdurchsuchung in einem Lederkoffer mit Welkers Initialen auf dessen Dachboden gefunden worden. Für die Staatsanwaltschaft Schmiergeld. Welker jedoch sagte dem SR, das Geld habe der Unternehmer ohne sein Wissen dort deponiert. Das habe der auch zugegeben. Im Übrigen sei er, so Welker, guten Mutes, dass sich die Vorwürfe der Anklage in Luft auflösen.
Die Stadt Tübingen darf auf Einwegverpackungen eine Steuer erheben. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Es ist ein Sieg für den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, der den kreativen Versuch erdacht hatte. Philipp Rayon aus der ARD-Rechtsredaktion verlangt das Respekt ab. Die Verpackungssteuer hält er in der jetzigen Form aber trotzdem für Augenwischerei. Sein Kommentar.
Ein Restaurant in meiner Heimat hat vor etwa 5 Jahren die Einmalverpackung abgeschafft. Stattdessen gab es eine lila Schale aus Hartplastik mit durchsichtigem Deckel. Die haben auch wir bekommen. Das Restaurant hat mittlerweile dicht gemacht. Meine Mutter nimmt diese lila Dose mit durchsichtigem Deckel aber noch immer regelmäßig mit ins Restaurant. Da lassen wir dann Reste reinpacken. Ich finde es gut, dass Palmer, umstritten wie manche seiner Aussagen sonst sind, mal wieder etwas Neues gewagt hat. Mit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts wurde seine Verpackungssteuer abgesegnet. Sieg auf ganzer Linie? Nicht so ganz. Die Steuer spült rund 800.000 Euro im Jahr in die Stadtkasse. Mindestens 1,6 Millionen Einmalverpackungen gehen in Tübingen also weiter jedes Jahr über die Theke. Tatsächlich sind es vermutlich noch mal deutlich mehr. Palmer hat eine neue Einnahmequelle für die Stadt gefunden. Der große Wurf ist die Steuer aber offenbar nicht. Sie ist Augenwischerei. Die Steuer, sie zeigt, bei 50 Cent pro Verpackung denken die Menschen nicht um. Dafür bräuchte es andere, strengere Maßnahmen. Die Mehrwegdose und der wiederverwendbare Becher müssen zur Gewohnheit werden. Der Vorstoß von Boris Palmer ist dafür ein erster Schritt. Es bräuchte aber eine höhere, bundesweite Steuer oder ein Pfandsystem, wie es das auch bei Bier- oder Wasserflaschen gibt. Weitere Politiker müssen Palmer nun folgen, das Müllproblem gemeinsam anpacken. Nur so bringen irgendwann noch mehr Gäste beim nächsten Restaurantbesuch ihre lila Dose mit durchsichtigem Deckel mit.
Und wer das Saarland als Tourist besuchen will, der kommt an einer Gemeinde eigentlich gar nicht vorbei. Mettlach nämlich. Dort ist mit der Saarschleife der saarländische Touristenmagnet überhaupt. Seit heute aber noch ein anderes Highlight. Das saarländische Traditionsunternehmen Willeroy & Boch eröffnet neben seinem Outlet die sogenannte Willeroy & Boch Welt. Laszlo Mura war heute Nachmittag bei der Eröffnung und hat sich von dort bei uns gemeldet, sodass ich die Frage loswerden konnte, was kann man sich unter der Willeroy und Bochwelt denn überhaupt vorstellen?
Im Grunde ist das eine Weiterentwicklung der Erlebniswelt, die viele noch kennen dürften. Es geht um die 275-jährige Geschichte von Willeroy und Boch. Die Ausstellung ist mit dem Outlet auf dem Abteigelände verbunden. Das hatte ja schon im November aufgemacht. Und insgesamt umfasst die Ausstellung jetzt 15 Stationen auf über 2000 Quadratmetern. Als Besucher kann man da jetzt von Station zu Station ziehen. Und die Firma Willeroy und Boch erhofft sich dann natürlich, dass die Besucher anschließend noch im Outlet was finden, was sie vielleicht mitnehmen wollen.
Also mehrere Stationen. Und wie kann man sich das vorstellen? Wie sehen die einzelnen Stationen aus?
Es gibt so ein paar Highlights. Also direkt am Eingang kommt der Milchladen. Den gab es auch schon in der Erlebniswelt und jetzt eben nochmal aufgeschickt quasi. Das ist ein Ladenlokal im Stil der 1920er Jahre. Und insgesamt sind dort 15.000 Fliesen drin, zum Teil handbemalt. Und alle Motive haben irgendwas mit Milch zu tun. Dann gibt es noch eine Schatzkammer. Da sind wertvolle Exponate ausgestellt. Zum Beispiel Geschirr, das für insgesamt 5 Päpste hergestellt worden ist. Oder auch Fliesen aus der Titanic. Dann gibt es noch eine Bäderwelt, aber auch eine Station, wo es um die Produktion geht. Da darf man dann auch Sachen anfassen und Produktionstechniken ausprobieren.
Und in diese Ausstellung kann jetzt quasi jeder gehen.
Ja, also heute ist oder war dann die offizielle Eröffnung mit Politikern und Medienvertretern. Ab morgen können dann auch Privatleute herkommen. Die Geschäftsführung rechnet damit, dass das in Zukunft auch rund 70.000 Menschen pro Jahr machen werden. Der Eintritt kostet für Erwachsene dann 12 Euro und für Familien 29 Euro.
Entstanden ist das Ganze ja im Rahmen des Stadtentwicklungsprojektes Mettlach 2.0. Wer hat denn da die Kosten getragen dafür?
Mettlach 2.0 ist ja eine Kooperation der Gemeinde und Willeroy & Boch. Die Ausstellung gilt jetzt als der Höhepunkt des Projektes. Die Kosten hat V&B getragen. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag dafür investiert.
Laszlo Mura aus der Willeroy und Boch Welt. Die Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation Germanwatch hat in einer neuen Studie erstmals die Treibhausgasemissionen der 10 größten Schlacht- und der 10 größten Milchkonzerne in Deutschland ermittelt und zudem die klimabezogenen rechtlichen Verpflichtungen der Konzerne beleuchtet. Einen genaueren Blick wirft die Studie vor allem auf die Marktriesen Tönnies und DMK Deutsches Milchkontor. Über die Ergebnisse Janina Schreiber.
Rinder pupsen und rülpsen und sind außerdem groß und brauchen Platz. Auch deshalb ist die Fleisch- und Milchproduktion nicht gerade klimafreundlich. Doch in welchem Maße trägt sie zu unseren Treibhausgasen in Deutschland bei? Die Studie von Germanwatch und anderen Vereinen hat die Emissionen der 20 größten deutschen Schlacht- und Milchkonzerne unter die Lupe genommen. Allen voran Tönnies aus Nordrhein-Westfalen und das Deutsche Milchkontor aus Niedersachsen. Ergebnis? 2022 haben diese Riesen in der Fleisch- und Milchproduktion mehr als 54 Millionen Tonnen CO2 verursacht. Um das ins Verhältnis zu setzen, hat das Studienteam diese Zahlen verglichen mit den Emissionen aus dem Autoverkehr im gleichen Zeitraum. Autorin Friederike Schmidt vom Verein Faber-Konzepte erklärt.
Verglichen mit den Pkw-Emissionen, und das sind 89,5 Millionen Tonnen, und da machen sozusagen die Schlacht- und Milchkonzerne zusammen 61% dieser Menge aus. Genau, also es ist wirklich relevant.
Doch damit nicht genug, denn die wahren Klimakosten seien erst bemessen, so Schmidt, wenn auch die sogenannten Opportunitätskosten mit in die Bilanz einfließen. Also jene Klimagase, die entstehen, weil Flächen für die Fütterung und Haltung von Schweinen, Rindern und Geflügel genutzt werden. Flächen, auf denen sonst CO2 im Boden gespeichert werden könnte.
Indem zum Beispiel die Tönnies-Gruppe für ihre ganze Wertschöpfungskette bestimmte Flächen beansprucht, wo Futtermittel produziert werden, verhindert sie dadurch, dass dort Wald ist oder ein anderes Ökosystem, was Kohlenstoff binden könnte. Dann kommen wir zu diesen viel, viel höheren Zahlen.
In dem Fall übersteigen die Emissionen der Fleisch- und Milchriesen sogar die des Pkw-Verkehrs zur gleichen Zeit. Um das 1,5-fache. Ein wichtiger Baustein für weniger Klimagase sei es vor allem, weniger Tiere zu halten, sagt der Experte von German Watch, Konstantinos Tsilimikis.
Man müsste eigentlich an die Tierzahlen ran. Wenn die Konzerne sich wirklich darüber bewusst wären, was für Emissionen sie ausstoßen, in welcher Höhe und sich klare Klimaziele setzen und darunter auch reinbilanzieren, zu sagen, wir müssen langfristig eigentlich runterkommen von mehr Tiere produzieren, eher in die andere Richtung, dann könnten sie auch Geschäftsmodelle aufstellen und sagen, setzen die Preise so, dass eben landwirtschaftliche Erzeugerinnen auch mit weniger Tieren produzieren können beispielsweise.
Und die Marktmacht dafür hätten Tönnies und Co., so Tsilimikis. Er fordert die Riesen der Branche auf, ihre Macht als Mittler zwischen Landwirtschaft und Einzelhandel zu nutzen.
Es müssen faire Vertragsbedingungen für die landwirtschaftlichen ErzeugerInnen gestaltet werden.
Auch wäre es laut Studie eine Möglichkeit, dass Fleisch- und Milchkonzerne ihr Geschäft mit Ersatzprodukten wie Hülsen Früchten ausweiten. Klar dabei, auch wir Verbraucherinnen und Verbraucher müssen dafür weniger Fleisch und Milchprodukte kaufen. Friederike Schmidt.
Wenn sie quasi hier zwar pflanzliche Burger produziert werden, aber die Leute dann irgendwie argentinisches Rindfleisch kaufen, ist irgendwie nichts gewonnen. Das kann aber natürlich auch politisch beeinflusst werden.
Das naheliegendste Beispiel, die niedrigere Mehrwertsteuer auf tierische Produkte einfach erhöhen.
Zum Schluss der Blick aufs Wetter. In der Nacht regnet es zum Morgen hin auch kräftig, 4 bis 1 Grad. Morgen zieht der Regen dann rasch ab und die Sonne schafft es aber trotzdem nicht raus. Höchstwerte 3 bis 6 Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Diana Kühner-Mert und die sagt danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend. Tschüss.